liebe Hörer-DoppelpunktInnen, herzlich willkommen zur neuesten Folge von Experience Tirol, der Podcast. In gewohnter Manier begrüßen euch der Mann, der zwar nie am Pariser Konz studiert und trotzdem die Musikwelt im Sturm erobert hat, der wunderbare
Peter.
Und mein Name ist Felix. Ja, wir sind die beiden, die sich alle zwei Wochen gegenseitig eine Geschichte aus von oder über Tirol erzählen, immer abwechselnd und immer so, dass nur der Erzählende weiß, worum es gehen wird.
Wir kriegen schon aufs Pariser Konz.
Letzte Geschichte war das.
Pariser Konz.
Zu kocht.
Ja.
Peinlich. Wir zwei sind auch die beiden, die einen Podcast dreigeteilt haben. Eingangs gibt es einleitendes Geplänkel, damit der Peter sein Synapsenkoma langsam ablegen kann. Dann kommt der Hauptteil der Geschichte und hinten raus wird etwas ausgeplänkelt.
Spinnst du? Synapsenkoma. Ich bin angeschlagen, das ist richtig. Das hört man wahrscheinlich eh. Aber so.
Irgendwann, das ist nach dem Stimmbruch.
Ja, halbwegs wird schon gehen.
Wohl. Ja. Ich finde das sehr sonor.
Bisschen an Nachsicht.
Und Einsicht.
Für alte Leute.
Absolut, haben wir immer.
Aber
bist du gut hydriert?
Ich habe ein Glas Wasser neben mir, dann wird schon passen.
Das ist die halbe Miete.
Aber du warst ja ein bisschen kränklich, oder?
Ja, absolut. Fühle mich aber wieder bumper gesund.
Ja, das ist gescheit.
Auch der Hals ist wieder nur normal verschleimt, nicht extra.
Super.
Genau, Schädelweh ist so weit weg. Gliederschmerzen auch. Husten auch. Schüttelfrost auch. Ein bisschen heiß ist man. Liegt aber im Wollsack hoch.
Klingt für mich nach einem normalen Umstand.
So ist es.
Passt.
Genau, also es läuft ja bei uns so, dass der die Hauptgeschichte erzählt, ist der wunderbare Peter heute.
Wunderbar.
Dann eingangs dem Gegenüber, das bin ich, eine Frage stellen darf, dass wir sprechen kommen. Peter, hast du eine Frage vorbereitet?
Na.
Sehr gut. Machen wir weiter mit der Hauptgeschichte.
Selbstverständlich nicht. Nein, selbstverständlich nicht. Aber es sind, wie du schon angemerkt hast, seit dem letzten Podcast, seit der letzten Folge, sind ja wieder zwei Wochen vergangen. Was hat sich getan in deinem Leben? Erzähl, nimm uns mit, lass uns mitleben.
Ja, ich war krank. Aber mittlerweile bin ich es nicht mehr. Das Kopfweh ist weg, die Gliederschmerzen sind weg, das Halsweh ist weg. Das war ja so das Hauptthema die letzten beiden Wochen.
Schon nichts?
Na, relativ viel Arbeit und relativ wenig Privatleben. Musikkapelle habe ich nicht geschafft.
Kein Konzert, kein Adventkonzert.
Na, haben wir erst, wie du weißt, am 26. Dezember haben wir ein Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Innsbruck. Also wer mich spielen sehen möchte und hören, tut man mich wahrscheinlich nichts, soll da vorbeikommen. Ich glaube 18 Uhr.
Moderierst du?
Nein.
Warum nicht?
Weil da Texte gelesen werden von der Sophia Wildauer.
Ach so.
So adventliche.
Da ist ja Weihnachten schon vorbei.
Ja, das sollte man eh mal sagen. Das ist immer so.
Nein, das wollte ich jetzt
der nicht. Abschluss von Weihnachten, danach ist Weihnachtsfeier der Musikkapelle.
Ich habe sie nach Weihnachten.
Ja, da bin ich aber lang schon immer gewesen.
Okay.
Immer nur kurz hin, alle sagen. Genau. Ah ja, stimmt, da muss ich heuer noch zwei T-Shirts abgeben. Es gibt immer so Produktsponsoring. Und da ich der einzigste Hashtag Unternehmer bin, noch nicht Hashtag, wie heißt das, Gänsefüßchen, muss ich was abgeben und immer zwei T-Shirts abzugeben. Dann tragen Menschen unsere Werbung draußen.
Das ist nett. Gänsefähnchen.
Gänsefähnchen, ja.
Das ist super. Die Wochen sind wir noch an der Giesel.
Sind wir noch?
Ja, mit den Mitarbeitern. Auf das freue ich mich schon sehr.
Mit den Mitarbeitern?
Innen oder so?
Doppelpunkt, innen.
Ja, das musst du machen. Da bin ich ganz schlecht.
Kein Problem.
Und bei der Frau Buchreitner, und da freue ich mich schon sehr drauf, die uns da ein paar Einblicke hinter den Kulissen ermöglicht. Also insofern.
Das heißt, du siehst das Riesenrundgemälde von hinten und wir werden sehen, ob es auch gleich spektakulär ist wie von vorne.
Ich lasse mich überraschen.
Das ist immer gut. Was war denn sonst noch? Keine Ahnung. Wir waren nirgends, haben nichts getan. Ich wollte aber eine gute Serienempfehlung. The Great heißt es. Da geht es um Katharina die Große, Russland. Das ist eine böse Historiensatire. Historisch komplett falsch, aber das sagt auch der Untertitel. Ich glaube, The Great gelegentlich historisch richtig hast, war sehr lustig und zeigt ganz gut, wie der Mensch tickt.
Ich habe gestern ein bisschen in das Mozart reingeschaut.
Ja, habe ich nicht. Ich wird sehr zerrissen.
Er hat mir jetzt nicht länger als wir, glaube ich, 30 Minuten gefesselt. Also, er war ein bisschen schräg, aber nein, ist halt so.
Das war schon der Headline-Wert. Peter wurde 30 Minuten gefesselt.
Das passt.
Ja. Nein, sonst gibt es eigentlich nicht viel. Stasto hat interne Weihnachtsfeier.
Ausgezeichnet.
Am Donnerstag. Ja, das war's eigentlich.
Ja.
Alle anderen Sachen, die wir erlebt haben, sind rein beruflich und Fahrt für die Zuhörer.
Passt.
Deswegen würde ich sagen, entscheiden wir uns jetzt, die Geschichte anzuhören.
Sehr gern.
Diese Effekt-Ellipse.
Schon schön, gell?
Möchte mir dazu mal selber einen Applaus stiften. So geht's wirklich.
Geht's jetzt?
Ja.
Gut. Felix.
Peter.
Jo. Ich möchte dich heute mitnehmen auf eine kleine Reise. Vielleicht kann man sogar von einer Wallfahrt sprechen. Es geht aber da nicht um einen bestimmten Ort, sondern es geht dahin, wo uns dieser Podcast immer wieder einmal hintreibt. Wir reisen ein bisschen in die Seele von Tirol. Und um Tirol besser zu verstehen, muss man die Menschen verstehen, die dieses Land maßgeblich geformt haben. Und daher widmen wir uns heute einem Mann, dessen Bild noch in vielen Tiroler Stuben präsent ist. Seine Bücher sind immer noch aktuell und lebensnah. Ein Mann, der Bergsteiger war, Maler, Autor, Häftling, Priester und schlussendlich Bischof. Aber nicht irgendein Bischof. Es war der Bischof von Tirol, Reinhold Stecher. Ich habe mir gedacht, gerade jetzt zu Weihnachten passt es ganz gut. Und kannst du dich erinnern, letztes Jahr haben wir ja da so ein bisschen eine Krippen- und Prickelduschen-Folge gehabt. Und jetzt wollte ich auch da ein bisschen ein Thema finden, was so in die Zeit passt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wann, wenn nicht jetzt. Wir sprechen heute also über das Leben und das Wirken eines Mannes, der zwischen der Grausamkeit des Zweiten Weltkriegs und dem Aufschwung Tirols gerade in den 70er und 80er Jahren vieles erlebt hat. Wir beleuchten seinen mutigen Kampf gegen den Antisemitismus im Fall Anderle von Rinn und mitunter auch gegen den Heiligen Stuhl. Wir hören etwas über seinen feinsinnigen Humor und fragen uns vielleicht anschließend in der Reflexion, was bleibt? Was bleibt von ihm? Was bleibt in einer Zeit, in der die Kirche doch an Stellenwert in der Gesellschaft verloren hat und manchmal sogar, ja, vielleicht auch dem Zeitgeist geschuldet, ein bisschen sprachlos wirkt. Aber ich würde sagen, jetzt macht das gemütlich, zündet ein Kerzel am Adventkranz an und dann geht's los. Geschichte vom Reinhold Stecher. Geboren wurde er im Dezember 1921 als zweiter Sohn vom Dr. Heinrich und der Rosina Stecher. Aufgewachsen in Mühlau, also gerade da drüben, ein Stadtteil von Innsbruck. Der Vater stammt aus Südtirol. Die Mutter ist Innsbruckerin. Er hat zwei Brüder gehabt, der Ältere, der ist Franziskaner gewesen, der Jüngere, der ist in den letzten Kriegstagen 1945 gefallen. Der Vater ist auch schon früh gestorben, also da war der Reinhold gerade 7 Jahre alt, also 1928. Eine Zeit, in der Tirol immer noch die Wunden vom Ersten Weltkrieg geleckt hat. Er ist in einer Welt aufgewachsen, wo es aber noch viel schlimmer kommen sollte. Stecher war kein Elitekind. Er war ein Kind der Stadt, aber auch der Berg. Und durch seinen Kindesfreund, den Paul Flora, dürfte er schon damals ein bisschen die Liebe zur Kunst entwickelt haben. Aber seine eigentlichen, die wirklichen Berufungen, die waren zwar, das war der Glaube und die Natur. Aber seine Jugend wurde je unterbrochen. Mit dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland 1938 hat sich alles radikal verändert. Der Reinhold Stecher war damals Gymnasiast. 1939 beginnt er mit der Priesterausbildung. Er war mutig, vielleicht war er sogar jugendlich leichtsinnig, aber er war von einem tiefen moralischen Kompass geleitet. Er engagiert sich natürlich in der katholischen Jugendbewegung, die den Nazis von Anfang an schon ein Dorn im Auge waren. Er hat gesehen, wie jüdische Mitbürger gedemütigt worden sein, wie das Hakenkreuz die Tiroler Fahne verdrängt hat. Und da wollte er nicht schweigen. Aber dieser Mut hatte seinen Preis. Er wird verhaftet. Er hat sich da bei einer Wallfahrt beteiligt und verbotene Schriften verteilt. Die Gestapo hat ihn eingesperrt, 9 Wochen lang Einzelhaft im Gefängnis in Innsbruck. Stell dir vor, ein junger Mann, quasi 20 Jahre alt, allein in der Zelle, ungewiss, ob er überhaupt jemals wieder freikommt oder ob es gar Richtung KZ gehen wird und damit sogar das Schicksal der späteren Tiroler Priester Jakob Gapp und Otto Neururer zu teilen hat. Später schreibt er nachher über die Zeit, dass er in dieser Dunkelheit Gott oft näher war als wie in manchen Hochamt. Aber er wird aus der Haft entlassen und danach direkt in den Kriegsdienst geschickt. Er ist in die Wehrmacht gezwungen worden, ist an die Front gekommen und da verwundet worden. Er hat das Sterben gesehen in Russland, in Finnland und dort auch das Kriegsende erlebt. Zu Fuß macht er sich nach dem Anschluss, das sind immerhin 3600 Kilometer, wieder zurück nach Tirol. Warum erzähle ich das so ausführlich? Ich glaube, das ist total wichtig, weil diese Jahre für den Bischof prägend waren. Der Stecher war kein Theologe aus dem Elfenbeinturm. Das war kein so ein Akademiker. Er hat wirklich dieses Leid gesehen. Er hat die Verzweiflung gesehen. Und er hat gewusst, was politischer Fanatismus anrichten kann. Er hat buchstäblich in diesen Moloch, in diesen Abgrund eingeschaut. Und das hat ihn später nachher auch immun gemacht gegen jede Form der Ausgrenzung und Hass. Also eine Haltung, die ihn Jahrzehnte später in seinem größten Konflikt auch leiten sollte. Nach dem Krieg, 1947, wurde er zum Priester geweiht. Wie gesagt, der Stecher, das war kein Lahmseher, der war aktiv, der war Lehrer, der war Erzieher, der war Präfekt in Berlin und in Schwarz. Und ja, was ich so gelesen habe, erinnern sich Generationen von Schülern nicht an diesen, an einen strengen Pfarrer, an einen Dogmatiker, sondern eben an jemanden, der mit ihnen Fußball gespielt hat, der mit ihnen auf den Berg gegangen ist, der ihnen zugehört hat. Und dadurch war er einfach total beliebt. Er war volksnah. Aber Bischof, das war eigentlich nicht sein Plan. Als 1980 der Bischofsstuhl von Innsbruck nachher verkannt, also wieder neu, weiß nicht, wie heißt das in der Kirche, ausgeschrieben worden ist. Ich muss jetzt mal was trinken.
Ja, wahrscheinlich hast du es ausgeschrieben.
Ich weiß es nicht. Hat nicht wirklich irgendjemand mit ihm gerechnet.
Das war eine gute Brücke, oder?
Danke, super.
Gerne. Ich lehne mich wieder zurück zu meinem Adventskranz.
Tu das. Also man hat nicht wirklich mit ihm gerechnet. Weil der Vatikan, der sucht ja normalerweise, oder zumindest zu der Zeit hat man angenommen, er sucht eher Verwalter. Der Stecher war aber ein Seelsorger. Und als nachher die Nachricht gekommen ist, dass der Papst Johannes Paul damals ihn ernannt hat, war die Überraschung groß. Aber auch die Freude in Tirol. Also wirklich. Er hat sich einen Wahlspruch genommen und der lautete: Servire et letari. Dienen und fröhlich sein. Und genau das hat er gemacht. Also er hat auf diesen Pomp total verzichtet. Der hat keine goldenen Schuhe gehabt, seine waren eher die Bergschuhe. Er hat zwar ein kleines Auto gehabt, mit dem ist er zu den Terminen gefahren. Ich glaube, die haben sich davor noch chauffieren lassen. Er war ein Wanderbischof. Er war auf die Berge daheim. Er hat auf die Gipfel Mess gelesen. Und er hat mit seinen Predigten, und da war er extrem gut, immer den Weg direkt ins Herz für die Leute gefunden. Er hat die Kirchen aufgemacht. Er hat eine Sprache verwendet, die Leute verstanden haben. Und er hat immer im Geiste des Zweiten Vatikanischen Konzils gehandelt, also nach dem Spruch von Johannes den 23. Ich will die Fenster aufmachen, damit frische Luft in die Kirchen reinkommt. In der Bischofskonferenz war er für die Themen Frauen und Caritas zuständig. Irgendwie, ich denke, wahrscheinlich aufgrund seiner Authentizität, ist seine Beliebtheit enorm gestiegen. Man kann fast sagen, er war vielleicht sowas wie ein Medienstar, ohne dass er vielleicht sogar einer sein wollte. Alle im Land waren zufrieden. Alles war gut. Aber diese Harmonie sollte nicht lange währen, oder besser gesagt, auf eine harte Probe gestellt werden. Stecher will nämlich nicht dieser Everybody's Darling sein. Weil aufgrund seiner eigenen moralischen Vorgaben greift er die ganz Haseneisen an. Und zwar Mitte der 80er Jahre kommt es zu einer riesigen Zerreißprobe. Wir kommen jetzt vielleicht zum wichtigsten Kapitel in, in Stechers Amtszeit. Ein Kapitel, das sagt, dass gut sein manchmal auch bedeutet, unbequem zu sein oder unbequem sein zu müssen. Es geht um die Geschichte vom Anderle von Rinn. Für alle, die es vielleicht nicht so wissen, in Rinn ist ein Dorf auf dem Mittelgebirgsplateau oberhalb von Hall und da gab es seit dem 17. Jahrhundert eine Wallfahrt. Verehrt wurde das Anderle, also ein Kind, das angeblich im Jahr 1462 von durchreisenden Juden rituell ermordet worden ist. Es ist eine klassische Ritualmordlegende. Historisch völlig haltlos. Es ist nichts anderes wie eine bösartige Erfindung, um den Hass zu schüren. Aber in Tirol war dieser Kult total tief verwurzelt. Über Jahrhunderte pilgerten viele Tausende nach Rinn. An der Kirchendecke gab es Fresken, die den angeblichen Mord grausam dargestellt haben. Es war damals Teil der Volksfrömmigkeit. Aber der Stecher wusste, es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge, die den Antisemitismus nährt. Und gerade nach dem Holocaust war es für den Stecher unerträglich, dass in seiner Diözese Gott im Namen einer antisemitischen Legende verehrt wird. 1985 tut er das, was auch für die damalige Zeit Sache war. Er hat den Kult einfach verboten. Er hat die Reliquien bestatten lassen und er hat die komplette Wallfahrt untersagt. Und was dann passiert, das war ein Sturm, den Tirol selten erlebt hat. Es war nicht der liberale Zeitgeist, sondern der ihn da angegriffen hat, sondern es waren die eigenen Leute. Konservative, Katholiken, Traditionsverbände, Bauern, einfache Gläubigen, sie sind Sturm gelaufen. Sie sahen sich in ihrer Tradition bedroht. Der Stecher ist als Nestbeschmutzer beschimpft worden. Säckeweise, glaube ich, hat er Hassbrief gekriegt, wenn nicht sogar Morddrohungen. Man muss sich das mal vorstellen, ein katholischer Bischof in Tirol, der, ich glaube, sogar Polizeischutz gebraucht hat, weil er eine antisemitische Lüge beendet. Es haben sich Aktionskomitees gebildet, die den Kult trotz Verbot aufrechterhalten wollten. Sie appellierten an Rom, sie demonstrierten. Aber der Stecher blieb standhaft. Er hat so sinngemäß gesagt, es darf keinen Kult geben, der auf einer Lüge und auf Hass gegen unsere älteren Brüder im Glauben, die Juden, aufgebaut ist. Die Zementierung einer solchen historischen Unwahrheit zu erleben und gleichzeitig zu wissen, dass in unserer Zeitgeschichte hunderttausende jüdische Kinder wirklich ermordet und vergast worden seien. Und das nicht als Legende. Also argumentiert er theologisch, historisch, aber vor allem menschlich. Er hat schon gewusst, dass er mit dem an Popularität verliert. Aber dafür gewinnt er unglaubliche Integrität. Er zeigt, dass Tradition nicht über der Wahrheit stehen darf. Jahre später, im Jahr 1994, wurde der Kult nachher offiziell vom Vatikan beendet. Und heute ist die Kirche in Rinn ein Gedenkort, keine Stätte des Hasses mehr. Und dass das so ist, das ist rein sein Verdienst. Er hat der Tiroler Kirche damals den Spiegel vorgehalten und sie gezwungen, hinzuschauen. Ich denke, das war seine größte Tat. Aber der Stecher war nicht nur innerkirchlich ein Mahner, ein Aufzeiger. Er hat sich auch schon eingemischt. Er war politisch, obwohl er eigentlich kein Parteipolitiker war. Und gerade in den 90er Jahren, als das Thema Asyl und Migration in Österreich wieder aufgekocht ist und der neue Rechtspopulismus wieder Erfolge gefeiert hat, war es wieder am Stecher, nicht zu schweigen. Und er positioniert sich damals klar gegen Ausgrenzung. Einmal hat er gesagt in einer Predigt, das Boot ist voll, rufen die Satten. Die Bibel sagt aber, es ist Platz in der kleinsten Hütte. Und er formulierte seine Kritik mit riesengroßer Leidenschaft. Ich würde fast sagen, da hat er mal ein paar Leute die Leviten gelesen. Aber das kommt nicht überall gut an, ist eh klar. Tirol ist, beziehungsweise war, ein konservatives Land. Aber aufgrund seiner Autorität, die der Stecher gehabt hat, mussten das selbst seine Kritiker respektieren, weil diese Mahnung weit über religiöse Themen ausgeht. Er hat über den Schutz der Alpen gesprochen, zu einer Zeit, wo es Klimawandel noch nicht gegeben hat. Er hat gewarnt vor dem Ausverkauf der Heimat, vor dem Zubetonieren der Landschaft und thematisiert ja die Folgen des Tourismus. Er hat die Schöpfung wie ein Geschenk gesehen, das man bewahren muss. Seine Zuneigung zu den Bergen, die war spirituell. Wenn er am Gipfel gestanden ist, war es für ihn ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Und in seinen Büchern, die alle Bestseller waren, wie Die Botschaft der Berge, da hat er die Verbindung meisterhaft beschrieben. Er hat den Glauben aus den verstaubten Kirchen rausgeholt in die frische Luft, auf dem Berg, in Schnee, wenn ich das anschaue. Er hat den Tirolern gesagt, dass man heimatverbunden sein kann, ohne engstirnig zu sein. Dass man Traditionen lieben kann, ohne es neue zu fürchten. Wir haben jetzt recht viel über den ernsten, diesen kämpferischen Stecher gehört. Aber ich denke, ein Bild von ihm war unvollständig, wenn man nicht auch seinen Humor anspricht. Der Reinhold Stecher war ein Mann, der immer gelacht hat. Ich kenne also so, es gibt extrem viele Fotos, wo man einfach lachen sieht. Auch über sich selber. Er hasst den Bomb, glaube ich, und diese steifen Rituale. Und es gibt unzählige Geschichten über ihn. Aber ich finde, die Darstellung in dem von ihm sehr persönlich verfassten Lebenslauf charakterisiert ihn ganz gut. Ich zitiere: Gute Freunde haben mich ermuntert, mit Büchern in die Öffentlichkeit zu gehen. Es sind im Laufe der Jahre insgesamt 12 geworden. Sie sind weder literarisch noch dialogisch bedeutsam. Ich habe sie nur in eine etwas gelockerte Form der Verkündigung in der Sprache unserer Zeit zu schreiben versucht. Auch das Malen von Bildern, zu dem ich in den letzten Jahren des bischöflichen Amtes animiert wurde, verschafft mir keinen Platz in der Kunstgeschichte, hat aber zumindest über Versteigerungen zu einer Aufbesserung des Caritas-Budgets beigetragen. Es ist eine Gabe, finde ich, gerade in solchen hohen Positionen, wenn man sich selber nicht als Zentrum der Welt sieht. Und mit dem Humor, da hat er die Menschen auch diese, ja, nennen wir es mal, Ehrfurcht vor dem Amt genommen und ihnen damit genau das Gegenteil, Nähe vermittelt. Und er hat den Humor als Brücke genutzt. Das war, glaube ich, entscheidend. Auch da hat er gesagt, ein Christ, der nicht lachen kann, ist wie ein Auto ohne Stoßdämpfer. Bei jedem Schlagloch kracht es. Also er hat es immer verstanden, er hat immer die Leute sofort gehabt, bei jedem Gespräch, weil er sich immer auf ihre Ebene gestellt hat. Und das finde ich aber cool. 1997 ist Reinhold Stecher noch als Bischof zurückgetreten. Er wollte Platz für Jüngere machen. Und er hat dem Vatikan 3 mögliche Nachfolger vorgeschlagen. Geworden ist es am Ende noch ein keiner. Aber wahrscheinlich war es ihm recht. Er wollte einfach, glaube ich, nicht mehr in der ersten Reihe stehen. Und das Kommentieren von Tagesthemen ist ihm durchaus auf die Nerven gegangen. Da hat er mal gesagt bei einer Pressekonferenz: Ich kann nicht permanent die bischöfliche Senftube spielen, auf die man bei jedem aktuellen Würstel, das in der Öffentlichkeit serviert wird, drückt, damit man auch von dieser Seite eine süß-saure hierarchische Zugabe bekommt. Also ich glaube, er wollte das gar nicht, aber ist immer wieder da reingedrängt worden. Und er hat nachher auch klar gesagt, dass er nach seinem, ja, nennen wir es einmal, Rücktritt keine bischöflichen Auftritte mehr machen möchte. Aber er möchte das Pfarrer aushelfen. Das tat ihm Dank. Und so richtig ruhig ist es aber dann doch nicht geworden. Er hat ausgezeichnet gemalt, man kennt vielleicht die ganzen Aquarelle. Auch seine Karikaturen waren durchaus beliebt. Die waren super. Er hat die Bücher geschrieben, die man eben in unzähligen Tiroler Haushalten findet. Ich glaube, bei meinen Eltern stehen allein 4 oder 5. Er hat weiter gepredigt und durch seine Erlöse aus der Literatur und der Malerei hat er selbstständig, das muss man sich vorstellen, komplette soziale Projekte bis hin zum Bau von Wasserleitungen in Tiroler Regionen finanziert. Und auf die Art ist er sowas wie ein moralischer Landesvater im Ruhestand geworden. Wie er dann am 29. Jänner 2013 gestorben ist, war sein Tirol ruhig. Die Anteilnahme war beispiellos. Zehntausende zogen am Sarg im Innsbrucker Dom vorbei. Menschen, die seit Jahren in keiner Kirche mehr waren, sind gekommen, um sich zu verabschieden. Aus allen sozialen Schichten. Katholiken, andere Konfessionen, Atheisten, alle waren da und zollten dem Bischof Reinhold Stecher ihren Respekt. Ich glaube, sie haben gespürt, dass da einer gegangen ist, der sie angenommen hat. Einer, der die Menschen mögen hat. Einer, der fürs Öffnen und nicht fürs Schließen da gestanden ist. Einer, der Vorbild war, aber auch polarisieren hat können. Es bleiben seine Bücher, es bleiben seine Bilder, die auch heute noch immer Menschen in Not helfen, gerade über den Bischof Stecher Gedächtnisverein. Es bleibt die Erinnerung an den Mut im Fall Anderle von Rinn, der die Diözese, ja, ich will fast sagen, von innen außer gereinigt hat. Es bleibt das Caritas Integrationshaus in Innsbruck, für das er so kämpft hat. Aber vor allem bleibt seine Haltung. Ich möchte sie fast nennen, die Stecherhaltung. Ein Glaube, eine Kraft, die nicht ausschließt, sondern eher umarmt, einholt. Eine Liebe zur Heimat, die offen ist für die Welt und die Gewissheit, dass man Gott nicht nur im Weihrauch findet, sondern im Lachen oder auf dem Gipfel von einem Berg. Er hat die Messlatten hochgelegt, finde ich. Nicht gleich für seine Nachfolger, sondern wahrscheinlich für uns alle. Und das war die Geschichte vom Bischof Reinhold Stecher, am Tiroler, der gezeigt hat, dass Größe nicht unbedingt was mit Macht zu tun hat, sondern eher mit Menschlichkeit. Und wenn du das nächste Mal in Innenstadt bist, schau mal rein in Dom St. Jakob, schau das Grab unten in der Krypta. Vielleicht gerade jetzt in dieser stressigen Vorweihnachtszeit gar nicht so schlecht. Aber wahrscheinlich, wenn es nach ihm gegangen war, dann müsstest du eher auf den Berg gehen, denke ich, die auf der Bankerl hocken, anschauen, weil er gesagt hat, viele Wege führen zu Gott und einer geht über die Berge. Wenn jemand mehr über den Bischof Stecher lesen will, dann gibt es seit kurzem, ich glaube seit einer Woche, eine super Gelegenheit, weil die Diözese Innsbruck hat ihr Archiv digitalisiert und somit öffentlich zugänglich gemacht. Das heißt, unter anderem befindet sich da der umfangreiche Nachlass vom Bischof drinnen. Und da sieht man von, also besser gesagt, da kann man von seinen Predigten bis zu die ganzen Impulssachen alles nachlesen. Und das ist cool, weil ich glaube, da kriegt man nur ein viel tieferes und ein besseres Bild von der Persönlichkeit, der Tirol doch über so viele Jahrzehnte geprägt hat. Ja, das war die heutige Geschichte.
Super. Wurde Zeit, Bischof Reinhold Stecher. Bevor man gleich in den Dom latscht, würde ich eher empfehlen, aufs Höttinger Bild zu gehen. Das war ja sein Besinnungsweg, der auch nach ihm benannt ist, der Bischof Stecher Besinnungsweg, wo ja unsere amtierenden Bürgermeister geschafft haben, mittendurch einen Downhill-Trail zu bauen, was irgendwie nicht ganz passt. Aber dazu habe ich schon mal einen Text veröffentlicht. Wurscht. Jedenfalls, ich glaube, da ist man ihm fast am nächsten. Das Höttinger Bild ist ja mehrfach auch in Bildern von ihm dargestellt worden, zu allen Jahres- und Tages- und Nachtzeiten. Ich glaube, da ist man sicher am nächsten. Das ist eine. Das zweite ist krass, weil dieser Mensch, der ist ja deutlich, deutlich älter als mir zwar. Was ich sagen wollte, da wo er abgetreten ist, war ich ein ganz junger Bub und trotzdem ist der sehr eindrücklich in meinem Kopf verankert. Mhm. Und ich glaube, das zeigt schon, was der Mann für Bedeutung hatte. So, bis heute eigentlich. Und das Schöne ist, du hast vorher, glaube ich, eben gesagt, einen Nebensatz, der hat es geschafft, die Heimat hochzuhalten, ohne auszugrenzen. Und das ist, glaube ich, so mit das Schönste, was man hinterlassen kann, wenn man irgendwo Identität stiftet, Zusammenhörigkeitsgefühl, ohne auszugrenzen. Also die Königsklasse, das ist sehr schön.
Ich glaube auch. Also da war er sicher ein Riesenvorbild. Also der hat seine Heimat nicht verleugnen müssen. Und trotzdem war er eine offene Persönlichkeit.
Das machen ja viele, die inklusiv sein wollen, schieben dann die Heimat weg, weil sie Angst haben davor, dass sie im falschen Eck stehen. Und das ist ja deppert.
Ja,
Heimat absolut. Annehmen, stolz drauf sein, dankbar sein, noch viel wichtiger wie stolz. Und trotzdem inklusiv sein, das ist schon super. Schon gewaltig. Ich habe ihn mal erlebt, das war kurz vor seinem Tod, das war in so einer kleinen Runde, da hat er ein Zeitzeugengespräch mehr oder weniger. Und da hat er schon gespürt, dass er sterben wird und da hat er wieder ein sehr schönes Bild gebracht. Ich hoffe, ich krieg's nachher. Er hat so sinngemäß gesagt, er merkt, wie das Gleis des Lebens jetzt dann vorbei ist und der Zug, der rollt gleich aus und allzu lange wird es nicht mehr gehen. Ich glaube, zwei Monate später war er nicht mehr da. Mhm. Das dürfte einmal Advent gewesen sein, 2012 dann wahrscheinlich. Mhm. Und kurz darauf war er nicht mehr da. Ja. Habe ich sehr beeindruckend gefunden. Also wie selbstreflektiert muss ein Mensch sein, dass er das sehr gut spürt, du, jetzt ist dann bald vorbei.
Ja.
Schon krass.
Nein, ich glaube auch. Es war, wenn wir schon auf der Suche nach dieser Seele sein, die Tirol ausmacht, und wir kommen zu dem Schluss, dass es unterschiedliche Motive, unterschiedliche Persönlichkeiten sein, die die prägen, und dann ist er sicher eine der Bedeutenden davon, die man da immer anführen kann und als Vorbild herzahlen kann.
Mhm. Absolut, absolut. Wobei das Schöne ist, wir erzählen uns ja schon viele Biografien jetzt seit 38 Folgen und immer wieder sind es dann so unterschiedlich die Menschen und ihre Leben sind, doch so ein paar Motive, die sich durchziehen, oder? Was ganz oft die Natur ist, ganz bestimmende Thema. Es scheint uns Tiroler schon sehr und Tirolerinnen schon sehr zu beschäftigen.
Genau.
Und sehr zu prägen auch.
Ist logisch. Das ist unser größter Schatz. Da, wo wir nicht viel dafür kennen, aber das ist das, was uns eigentlich treibt und was uns permanent begleitet, nicht?
Und dieses gegen irgendwas Wehrhafte, das ist auch ganz oft drinnen. Bei ihm war es jetzt in dem Fall gegen die Unwahrheit oder gegen die Lüge, dann gegen die eigenen Leute, die ihn dafür kritisieren. Das ist auch ganz oft mit drinnen. Das ist spannend, wie dann diese Biografien entstehen. Alles sind so zwei ganz zentrale Motive immer wieder, die sich durchziehen. Spannend, spannend zu mitkriegen. Und ich glaube, so in Zeiten wie diesen wünscht man sich ja, oder würde man sich genau solche Personen wünschen, solche Senftuben, die mal wieder ausgedrückt würden, weil die fehlen mir heute. Die Sicherheit kaum, so Mana, die mal so überparteilich, halb ich sofort in mein Eck und eingefärbt, sondern so, die wirklich überparteilich, integer Dinge kommentieren und auch wieder einordnen. Ich glaube, ganz viele Leute brauchten das einmal. Jetzt nicht diesen starken Führer, sondern jemand, eine moralische Instanz, die diesen Wertekompass mal wieder zumindest vor Augen hält.
Das stimmt. Genau deswegen habe ich ihn auch außergenommen, weil ich finde, dass er uns, dass gerade diese politischen Sachen für die Leute heute da ganz schwierig einzuordnen sein. Und deswegen, wo die Politik auch immer an Akzeptanz verliert, braucht es eben genau solche Leute, die, okay, ist schon gut, aber jetzt schauen wir es uns einmal genauer an. Die Dinge richtig kommentieren.
Nein, es ist die Welt halt unfassbar komplex geworden. Also nehmen wir gerade diesen in Osteuropa stattfindenden grausligen Krieg her. Da war schon teilweise gar nicht mehr, darf ich für das, muss ich gegen das? Also wo gehe ich eigentlich um? Also, selbst du bist irgendwo in diesem, also, du, Mann, meine ich damit, dieses Koordinatensystem, das gibt es nicht mehr in der Form. Und da wäre es sehr schön, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, eigentlich geht es gar nicht um links, rechts, oben, unten. Es geht eigentlich am Ende des Tages immer um Menschlichkeit und das ist im Zentrum. Und da sollte man mal hinschauen, auf diese Wurzeln, auf das ganz kleine Stück Gemeinsame. Und da sind solche Mana schon Gold wert, die es in einfacher Sprache machen. Eben nicht aus dem Elfenbeinturm heraus.
Aber wir verlieren sie generell, nicht nur in Tirol, glaube ich, sondern
weltweit. Weltweit.
Das Pendel scheint in die andere Richtung etwas auszuschlagen.
Da war ja gerade die Kunst oder eben jetzt auch die Kirche, mal so, ja ganz oft eine wichtige Stimme. Und früher hat ja, wenn ein Regime an die Macht kam, als Ausstieg eingesperrt worden sind, kritische Geistler, sind Künstler, Oppositionelle, ich wüsste heute gar nicht, wie ihr einsperren sollt.
Ja, weiß ja keiner mehr außer draus.
Gibt es da irgendwo diese Stimme? Ja, ich sehe sie nicht. Oder ich bin vielleicht blind geworden, kann auch sein. Kann alter sein, aber das stimmt, ja, das ist auch irgendwie zeitgeistig, dass es gar nicht mehr so gibt. Schon eine spannende Erkenntnis, irgendwie traurig, aber wird ja vielleicht wieder kommen, ja viele junge Menschen nach mit Ideen und hoffentlich auch mit richtigen Werten und dann wird das schon wieder werden.
Absolut.
Hoffen wir mal.
Ja, das hoffen wir. Ich meine, immerhin sind wir im Advent. Advent 25, Advent immer der Zeit der Hoffnung.
So ist es.
Also insofern versuchen wir die Dinge in die eigenen Hände zu nehmen und.
Und der Vorfreude. Advent ist Zeit der Vorfreude. Also haben wir letztens wieder gehört, oder, wie wichtig der Ausblick ist. Haben wir zitiert letzte Folge. Man kann sich diesen Ausblick ja auch positiv gestalten.
Unbedingt. Also Energie ist ganz wichtig. Energie in einem positiven Ausblick. Wenn du in einer Negativspirale drinnen bist, dann ist es immer happy. Also insofern, glaube ich, das, was heute mehrfach zitiert worden ist, dieser Mut, den braucht es. Und dann kann man doch auch positiv in die Zukunft schauen, denke ich.
Abschließend vom Reflexionsteil. Letzte Folge haben wir den Snoopy angesprochen, oder? Mit einer Leichtigkeit. Ich finde lustig, dass der Wahlspruch vom Bischof Stecher ja ganz ähnlich war, oder? Geht es ja auch um, in dem Fall, fröhlich sein. dienen und fröhlich sein, hat ja mit Leichtsinn und so weiter im positivsten Sinn ja auch was zu tun. War gar nicht so dumm.
Nein, das ist ganz im Gegenteil. Weil diese Leichtigkeit, ohne die Leichtigkeit, die einen begleitet, ist ganz egal, ob es in einer Beziehung, in der Arbeit oder beim Projekt ist, ganz egal, die macht es erst lebenswert, die gibt einem erst die Energie, dass man diese Sachen nachher auch umsetzen kann.
Und Angst ist meistens ganz ein schlechter Ratgeber.
Ja, genau, das lähmt. Das ist genau das Gegenteil.
Schlechter Ratgeber und Begleiter. Ja, wunderschön. Vielen Dank für diese sehr adventliche Folge, die auch ohne einen Adventskranz, den ich anzünden hätte müssen,
hatte ich keinen,
trotzdem sehr adventlich und vorweihnachtlich war. Zum Abschluss haben wir immer oder wagen wir einen Blick in Experience Tirol, in die Show, die es Montag bis Sonntag im Zentrum von Innsbruck zu besichtigen gibt, egal ob einheimische Familie oder Touristenfamilie. Lieber Peter, magst du mich dazu was fragen?
Ja, mag ich schon. Das ist jetzt zwar vielleicht nicht ganz zum vorigen Thema passend, aber ich muss schon ansprechen.
Wurscht.
In der Experience gibt es ja nicht nur die Show, sondern es gibt gerade hinsichtlich zum Beispiel auf Weihnachten auch andere Sachen, die sehr gut ins Thema Experience Tirol passen.
Genau, es gibt unseren Podcast. Den bitte unbedingt anhören, das macht sie ja gerade schon. Dann bitte unbedingt bewerten und bewerben hilft uns, noch bekannter zu werden. Und mit jedem Hörer, mit jeder Hörerin mehr steigt auch unsere Leichtigkeit und Freude. Na, wir haben neben der Show und dem Podcast auch einen wunderbaren Shop. Der ist ganz klein und fein. Da haben wir wenige Dinge, aber die wir haben, hinter denen stehen wir voll. Wir haben 3 wunderbare T-Shirts zum Beispiel, die man erwerben und weiterschenken kann. Wir haben einen wunderbaren Heulikör, der von einer Wiese in Osttirol stammt, die extra dafür quasi aufgebaut wurde, um diesen Likör zu gewinnen. Wir haben Bücher, wunderbare Kinderbücher. Toni und Moni entdecken Tirol und Kultur und Sprache dieses Landes. Ganz was Schönes. Und natürlich haben wir auch Gutscheine für unsere Show. Das ist wohl das schönste Geschenk zu Weihnachten, was seinen Liebsten machen kann. Zeit, gemeinsame Zeit bei uns. Das ist eine schöne Experience. Wir haben ja, und das war auch noch heute übrigens im Gespräch in der Früh, das ich hatte, habe ich dir vergessen zu erzählen, ein Punkt. Wir brauchen Erlebnisse, wo die Großeltern gemeinsam mit den Enkeln hingehen können. Und das ist ja das, was die Experience auch ausmacht. Das ist wirklich für die ganze Familie. Hm? Das ist nicht ein Werbespruch, sondern Tatsache. Jo, so viel dazu. Habe ich was vergessen?
Nein, ich glaube nicht.
Perfekt. In diesem Sinne bleibt...
Doch.
Ja, was habe ich vergessen?
Wir haben auch Bilder von der Monika Bommer.
Ah, das wusste ich noch gar nicht. Haben wir die schon?
Ja, die haben wir schon.
Ja, mega.
Also
wo sind die ausgestellt?
Bei uns.
Ah.
In Experience.
Also, dann war ich heute blind. Die gibt es auch noch. Auch die kann man erwerben und verschenken. Also, lauter schöne Sachen aus, von und rund um Tirol.
So ist es.
In diesem Sinne bleibt uns nur euch wunderschöne Weihnachten zu wünschen. Genießt die Zeit im Kreise eurer Liebsten. Wir hören uns dann bei Zeiten wieder. Bis bald. Baba.
Unbedingt. Frohe Weihnachten. Macht es gut. Pfiat euch.
Muss ich Jingle anhören?
Tue ich schon. Tue ich schon. Aber wenn ich es halt herlassen hätte, zweimal.
The show must go on. Show business.
Scheiße, Weihnachten.
Du meinst Geschenke?
Ja.
Nein, die kriege ich ja schon Weihnachten.